Ich bin ganz überwältigt von der freundlichen Einführung. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin etwas heiser. Ich hoffe, Sie geben mir ein Zeichen, wenn Sie mich nicht mehr verstehen. Die Überschrift meines Vortrags reagiert etwas verspätet, aber ich komme ja aus dem Mittelalter, auf ein Essay von Navid Kermani von 2009 im Spiegel mit dem Titel »Religionen müssen intolerant sein«. Kermani begründete die These damit, dass die Religionen absolute Wahrheitsansprüche haben. Das trifft zu. Damit wäre die Frage erledigt und wir können gleich zum Wein trinken gehen. Aber vielleicht ist die Antwort historisch doch komplizierter. Als Medievistin jedenfalls fühle ich mich von der gegenwärtigen Debatte zur Intoleranz der monotheistischen Religionen herausgefordert und suche seit längerem nach Wegen, mich in die Diskussion einzubringen. Das erscheint mir umso wichtiger, als das Mittelalter in vieler Hinsicht ein wichtiger Referenzpunkt für die Debatte ist. Kaum jemand unterlässt es, auf die Kreuzzüge zu verweisen, auf den Dschihad, auf die Inquisition, als Beleg für Intoleranz. Und zugleich, im Kontrapunkt, werden vermeintlich mittelalterliche Vorläufer eines anderen, eines toleranteren Denkens, seit der Aufklärung als Embleme beschworen. Was könnte ich also einbringen? Heute möchte ich mich auf konzeptionelle Fragen beschränken. Ich möchte aber schon an dieser Stelle unterstreichen, vielleicht als Kaviat, dass wir Normen, Diskurse und das, was sich empirisch zwischen 500 und 1500 findet, wohl voneinander trennen müssen. Ich spreche also über Konzeptionen, nicht zuletzt zum Toleranzbegriff, wenn auch nicht so sehr viel über ihn. Wenige Begriffe sind in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion zumal, so ungenau und damit so unbrauchbar wie das T-Wort Toleranz. Was sagt man, wenn man sagt, dass monotheistische Religionen intolerant sind? Toleranz ist politisch pragmatisch oder auch ethisch-religiös, das Dulden einer falsch oder als feindlich bewerteten Religion inmitten der eigenen Herrschaft. So gesehen waren mittelalterliche Gesellschaften ziemlich tolerant, viel toleranter als viele moderne Gesellschaften. Über Jahrhunderte hinweg gab es religiöse Minderheiten. Sie hatten nicht die gleichen Rechte, aber sie wurden geduldet. In der Praxis, über die, wie gesagt, nicht heute weiter zu verhandeln ist, lässt sich jede Abstufung zwischen religiöser Gewalt und über Jahrhunderte andauerndes Zusammenleben beobachten. Aber natürlich ist das nicht gemeint, wenn das Wort Toleranz im Zusammenhang mit Religion benutzt wird. Vielmehr wird, damit die zustimmende Bejahung einer Meinungsvielfalt beschworen, sogar das Abschaffen einer absoluten Überzeugung gefordert, einen solchen Toleranzbegriff gab es im Mittelalter nicht. Hier galt, gerade weil er sich nicht verwirklichen ließ, die Einheit als höchstes Ideal. Und somit verursachen wir Anachronismen, wenn wir mit diesem Begriff als Historiker arbeiten. Aber auch das ist nicht mein Problem, sondern ich bedauere, dass es bei dem Hantieren mit dem Toleranzbegriff in der gegenwärtigen Debatte oft mehr um gegenwärtige Selbstvergewisserung geht. Es geht sogar mehr noch um ein Othering, das postkolonialen Methoden eigentlich unwürdig ist und viel zu wenig um Empirie. Mit dem Toleranzbegriff werden nach traditionell eurozentrischer Manier das Mittelalter und der Orient abgegrenzt. Ich komme zur Toleranz später zurück. Zunächst zum zweiten Element der Überschrift meines Vortrags, der Parabel von den drei Ringen und den drei Betrügern. Giovanni Boccaccio, 1375 gestorben, erzählte diese Geschichte des liebenden Vaters, der einen wertvollen Ring besitzt und zwei weitere fälscht und diese drei Ringe seinen Söhnen zu vererben, die er gleich stark liebt. Die Söhne bekanntlich beginnen nach seinem Tod über die Echtheit der Ringe zu streiten. Die Geschichte ist als Beginn der religiösen Skepsis, der Toleranz, selbst der religiösen Komparatistik gefeiert worden. Das gilt auch für den rätselhaften Satz, dass Moses, Jesus und Mohammed drei Betrüger sein, die die Welt verführt haben. Die drei Ringe und die drei Betrüger sind wichtige Topoi europäischer Debatten. Sie sind Codebegriffe für kritisches und liberales Denken über Religion. Damit haben wir nun scheinbar mitten unter uns mittelalterliche Stimmen, die etwas anderes repräsentieren als das, was wir gewöhnlich vom Mittelalter erwarten. Mittelalterliche Vorstellungen von Religion, so nehmen wir an, sind ignorant, selbstbezogen und feindlich gegenüber anderen. Damit habe ich es heute mit drei Problemen zu tun. Einmal mit der, als Hintergrund der gegenwärtigen Toleranzdebatte. Weiters der Geschichte von den drei Ringen, den drei Betrügern und ihren Quellen und Kontexten. Und schließlich der Frage, ob und welche mittelalterlichen Konzeptionen sich denn finden lassen, die diesen Widerspruch erklären. Gibt es nun oder gibt es nicht mittelalterliche Stimmen, die über das reine Beharren auf einen absoluten Wahrheitsanspruch hinausgehen oder nicht? Diese drei Probleme gleichzeitig zu bändigen, verursacht mir ein wenig Sorgen. Im Augenblick verhalten sie sich noch wie fauchende Katzen. Ich werde versuchen, das halbwegs geordnet und nacheinander vorzustellen, was ich mir dazu bisher ausgedacht habe. Aber es befindet sich immer noch in einem unfertigen Zustand. Umso mehr freue ich mich auf die Diskussion. Ich möchte gerne mit der Parabel von den drei Ringen und den drei Betrügern beginnen. Die philologische Forschung ist schon lange damit befasst, die Wurzeln dieser Geschichte zu rekonstruieren. Die genaue Zahl der Versionen ist schwer festzustellen. 25 Quellen ungefähr für die Geschichte der drei Ringe kenne ich. Bei den drei Betrügern sind es sehr viel weniger, vielleicht 5. Inzwischen ist man davon abgekommen, eine Urfassung rekonstruieren zu wollen. Stattdessen wird die Wandergeschichte gerade in ihren Veränderungen beobachtet. Wenn wir nicht mehr nach dem Ursprung suchen, wäre vielleicht eine systematische Ordnung nützlich, um die Quellen in den Griff zu kriegen. Eine solche Ordnung möchte ich vorschlagen. Ich würde gerne diese Geschichten als die Geschichten von den drei Ringen, von den Dreien und dem Einen bezeichnen, als Gesamtgruppe. Sie zerfallen aus meiner Sicht in zwei Untergruppen. Erstens die Schatzgeschichten. Hier werden die Religionen durch Perlen, Ringe und wertvolle Edelsteine repräsentiert, die vererbt werden, falsch sind, gefälscht werden, verwechselt werden, gewonnen werden, verloren werden. Die älteste mir bekannte Version stammt von dem Patriarchen Timotheos der Kirche des Ostens, bekannt als Nestorianer, der 832 gestorben ist, aus seinem Dialog zwischen dem Patriarchen und dem Kalifen Al-Mahdi. Er erzählt, eine Perle, die jedermann zu haben wünscht, sei in einen dunklen Raum geworfen. Alle greifen danach, fast alle, vielleicht alle, erwischen nur einen wertlosen Stein. Erst wenn das Licht entzündet wird, werden sie die Wahrheit erfahren. Man kann sagen, dass der Erzähler hier Raum für Respekt zwischen den Religionen schafft, aber ganz sicher vermeidet er dem Kalifen ins Gesicht, die Prophetenschaft Mohammeds abzusprechen. Das wäre wenig tunlich. Ein zweiter Typ dieser Geschichten sind Geschichten über Menschen. Die Religionen werden von drei Kameraden, von drei Pilgern, Waisen, Töchtern oder eben drei Betrügern repräsentiert. Wie bei Boccaccio zu sehen, werden beide Formen oft verbunden. Als Repräsentanten der drei Religionen treffen sich die Protagonisten auf einem Weg in einem Wald. Sie interagieren, sie diskutieren, sie legen sich gegenseitig herein. Sie können sich einander auf derselben Augenhöhe begeben oder als Prinz und zwei Dienern, zwei schlechten Dienern, der eine Botschaft des Königs verfälscht. In der radikalsten Version, wie gesagt, führen Moses, Jesus und Mohammed die Menschen in die Irre. In der Neuzeit wurde dies als atheistische Aussage verstanden. Im Mittelalter funktionierte der Satz als Polemik Und zwar zum ersten Mal im 10. Jahrhundert etwa in der islamischen Welt gegen eine neue esoterische Bewegung, die eben Judentum, Christentum und Islam gleichermaßen ablehnte. Die Quellen sind, wie gesagt, sehr selten. Sie vermehren sich auch kaum, als der Satz dann im 13. Jahrhundert in Europa auftaucht, wo er auch ausschließlich polemisch gebraucht wird. Die Geschichten von den Dreien und dem Einen konnten für und gegen jede Religion erzählt und angepasst werden. Immer gibt es Elemente des Betrugs und des Irrtums. Viele Geschichten zeigen einen klaren Sieg einer Partei. Manche scheinen auf den ersten Blick keine Entscheidung zu fällen. Allerdings wird auch in diesen Geschichten die Existenz des Einen betont, wenn sie auch den Protagonisten der Geschichte nicht unbedingt bekannt sein müssen. Ein weniger bekanntes Beispiel ist Sultan Saladin, erzählt der Chronist Jans Enickel im 13. Jahrhundert, zerstört vor seinem Tod seinen wertvollen Tisch, der aus einem einzigen großen Edelstein geschaffen ist. Warum? Er weiß nicht, welcher der drei Götter der mächtigste sei und möchte allen dreien zugleich huldigen. Der historische Sultan Saladin, 1193 gestorben, war ein Symbol für Tapferkeit in Europa. Unser Erzähler lässt aus dieser Bewunderung die Luft ab, indem er ihn zum Narren kennzeichnet, der, weil er sich nicht entscheidet, seinen Schatz zerstört hat. Die Erzählungen spielen alle mit der Spannung zwischen Wissen und Betrug, zwischen Macht und dem Eigensinn des Machtlosen. Wichtig sind offenbar Elemente von Gleichheit oder Ähnlichkeit oder Einheit oder Vielheit. Manche sind außerdem höchst komplex gebaut, was man von Boccaccios Version sagen kann. Hier gibt es einen Rahmen, ein Treffen zwischen einem mächtigen König, wie der Saladin, der Geld für seine Kriege haben möchte, und einem reichen Untertan, Melchisedek, der seinen Reichtum nicht riskieren will. Auch hier ist die Frage, welche Religion die wahre sei, eine Bedrohung, bewusst ausgesprochen, und Melchisedek rettet sich mit der Ringparabel. Nun können sich der mächtige König und der reiche Geldverleiher versöhnen und bleiben Freunde ihr Leben lang. Sie ändern sich, sie sind nicht mehr tyrannisch und habgierig, sondern zuverlässig und großzügig. Die Geschichte wird nochmals eingerahmt von einer christlichen Erzählerin, nämlich, die wiederum die Dreizahl komplimentiert. Sie steht über den Dingen, sie erklärt, dass es ihr nicht um die Wahrheit von Religion geht, sondern um die Taten von Menschen. Um diesen Punkt also zunächst abzuschließen, die Geschichten sind aus meiner Sicht höchst relevant und anregend. Viele Probleme und Erfahrungen, die man im interreligiösen Kontakt machen kann, scheinen hier angesprochen. Aber sie sind nicht die großen Ausnahmen. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass sie in Wirklichkeit nur eine Spitze des Eisberges sind. Sie sind Teil eines breiten Stroms an weltlichen und theologischen Texten. Eine Ordnung dieses nun sehr viel größeren Quellenkorpus kann ich im Augenblick nicht versuchen. Aber wenn wir uns umsehen, stellen wir fest, dass praktisch jedes literarische Genre mit der religiösen Vielfalt beschäftigt ist oder sein kann. Sie erklärt, sie bewertet. Historische Werke sind bekannt dafür, vor allem die großen muslimischen Chroniken, die großen Wert darauf legen, sich selbst zu den älteren Religionen zu positionieren. Erzählende Literatur bringt unterschiedliche echte oder erfundene Religionen in Kontakt. Systematisch befassen sich polemische und apologetische Literatur mit der eigenen Position innerhalb der Vielheit, erklären die Ursprünge. Ein wichtiges Genre sind weiters die Religionsdialoge und die dialogischen Traktate, die man sehr gut als elaborierte Versionen der Erzählungen von den Dreien und dem Einen verstehen könnte. Die Autoren erklären oft aus apologetischen Absichten die anderen konkurrierenden Religionen sowohl als auch die eigene Position. Und sie geben zu, dass ein jeder Mensch in einer Religion geboren wird, diese naturgegeben für richtig halten muss, betrachten es als Aufgabe, seine ignorante Zugehörigkeit später zu einer bewussten, freiwilligen Entscheidung zu überführen. Die Erfahrung religiöser Pluralität war besonders extrem unter islamischer Herrschaft. weiß nicht, ob ich jetzt hier wieder zurückgehen kann. Kann ich Ihnen das nochmal zeigen? Es ist eine Karte, an der ich im Augenblick arbeite, der die syrisch-orthodoxen Metropolien isoliert sind und sich feststellt bei genauerer Betrachtung, dass in jeder dieser Städten, in der es einen syrisch-orthodoxen Metropoliten gibt, gleichzeitig viele andere Kirchen noch vorhanden sind, 4 oder 5 zum Teil, mehrere jüdische, mehrere muslimische Konfessionen. Aber auch in Europa ist das Zusammenleben von Vielfalten die normale Realität. Und weil es eine praktische Realität war, müsste man außerdem die zahlreichen juristischen Werke hinzuzählen, zu diesem Quellenkorpus dazu rechnen, weil sie die Beziehungen zwischen den Religionen theoretisch klären und praktische Regeln entwickeln. Und vor diesem Hintergrund lässt sich die These aufstellen, dass die Erzählung von den Dreien und den Einen nicht die Avantgarde sind, sondern dass sie diesen komplexen Diskurs einfach emblematisch vereinfachen, erzählerisch handhabbar machen. Sie sind oft als Belege für frühen Relativismus gelesen worden, doch im Kontext scheint mir erweist sich das Gegenteil. Sie weisen eine große Nähe zur polemischen und zur apologetischen Literatur auf, die ebenfalls die Existenz des Einen erweisen soll und die Ähnlichkeit als Schein entlarvt. Ob Sie mir bei dieser Lektüre folgen oder nicht, die Erzählungen von den Dreien und dem Einen sind in jedem Fall Teil eines komplexen Geflechtes, das man eben als den Diskurs der religiösen Vielfalt bezeichnen könnte. Die Komplexität und der Reichtum dieses Diskurses sollte nicht überraschen. Ebenso wenig wie seine Elemente von religiösem Zweifel, von rationaler Prüfung. Die Epoche von 500 bis 1500 ist entscheidend für die Ausprägung der drei Religionen, ihrer Theologien, ihrer Institutionen. Sie sind selbst nicht weniger als das Produkt interreligiöser Auseinandersetzungen, miteinander verflochten, historisch voneinander abhängig. Und eben dieser Entstehungsprozess wurde geformt und begleitet von einem vielstimmigen Schreiben und Sprechen, vom Tun ganz abgesehen. Ich würde mir daher wünschen, dass wir uns mit diesem Diskurs und mit den Kommentaren, den Geschichten, den Gesetzen, den Erzählungen, den Chroniken befassen würden. Stattdessen schlagen Experten, sie entschuldigen die Polemik, immer gleich die Bibel oder den Koran auf und zitieren daraus, um die Natur der Religion zu charakterisieren, gerade auch des Mittelalters. Aber die Offenbarungsdokumente geben uns keine direkte Antwort auf die Frage nach der Toleranz oder der Nicht-Toleranz in der Geschichte. Methodisch vernünftig können wir sie nur in der jeweiligen diskursiven Aktualisierung verstehen. Und diese Aktualisierung kann sich ändern, wie man im Laufe eines Lebens beobachten kann. Veränderungen, denen wir Zeuge werden. Sie gucken aber streng. Ich komme zum zweiten Teil meines Vortrags, in dem ich jetzt versuchen möchte, Stränge dieses Diskurses zu isolieren. Zunächst möchte ich nochmal auf die gebräuchlichen analytischen Modelle zurückgehen. Historische und philosophische Forschung ist stark von binären Oppositionspaaren gekennzeichnet. Religionen werden als tolerant versus intolerant gekennzeichnet, als gewalttätig oder friedlich. Man vermutet religiöse Kulturen unterschieden hauptsächlich binär zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Die mosaische Unterscheidung von Jan Assmann ist ebenfalls ein binäres Konzept, in dem wahr und falsch in der Religion oder wahrer und falscher Gott in der Religion unterschieden werden. Herr Assmann war so freundlich, mich darauf hinzuweisen, dass er an diesem Konzept im Augenblick arbeitet. Ich hatte aber noch keine Gelegenheit, das zur Kenntnis zu nehmen, sodass das nur vorläufig ist im Augenblick. Worum es mir auch im Augenblick nur geht, ist, dass binäre Kategorien für diesen mittelalterlichen Diskurs der Vielfalt nicht ausreichen. Natürlich gab es binäre Kategorien im Mittelalter, die wirkmächtig waren. Aber darüber hinaus sind die Unterscheidungen viel komplexer. Sowohl in den Rechtstexten als auch in der Theologie werden sehr viel mehr Gruppen unterschieden als einfach nur Gläubige und Ungläubige. Es gibt geradezu eine Obsession in mittelalterlichen Scholastiken, sowohl des Islam als auch des Judentums als auch des Christentums, möglichst viele Klassifizierungen aufzumachen. Und was die mosaische Unterscheidung zwischen dem wahren und dem falschen Gott betrifft, sehen wir, dass in der mittelalterlichen Welt sehr wohl davon ausgegangen werden konnte, dass der andere denselben Gott anbetet. Trotzdem hat er eine völlig falsche Religion. Gehen wir von der philosophischen in die theologische Fakultät. Die Theologie hat in den letzten Jahrzehnten ein dreifältiges Konzept entwickelt. Man unterscheidet zwischen a) exklusivistischen Religionen, außer mir irren sich alle, b) inklusivistischen Positionen, die anderen haben ein bisschen Recht, und c) Pluralisten, jeder hat Recht. Dies muss man jetzt eigentlich noch weiter auffächern hinsichtlich der Frage, ob die anderen Recht haben hinsichtlich ihrer Lehre oder ob die Religionen der anderen auch heilwertig sind. Platt gesprochen, ob die Ungläubigen auch in den Himmel kommen. Und diese Frage ist für die mittelalterlichen Kulturen wichtig. Die Theologen haben zum Teil ausdrücklich eine Kategorie ausgelassen, die für die philosophiegeschichtliche Debatte wichtig ist, nämlich, dass diejenigen, die gar keine Lehre für überzeugend halten, auch in irgendeiner Form benannt sein müssen. Wenn man diese Kategorien unterschiedlich kombiniert, kommt man auf eine ziemliche Vielzahl, die sich als wenig arbeitspraktikabel erweist. Manche sind nicht wahrscheinlich, die habe ich gleich gestrichen, aber ich habe insgesamt versucht, die Möglichkeiten auf diejenigen zu beschränken, die jenseits eines Exklusivismus liegen, und dabei selber noch eine Kategorie vorgeschlagen, die mir wichtig ist. Ich experimentiere aber immer noch mit den Bezeichnungen, die sind vorläufig. Die folgenden fünf seien jetzt vorgeschlagen. Beginnen wir etwas, was ich jetzt im Augenblick anthropologischer Universalismus nenne, aber ich bin für alternative Vorschläge sehr dankbar. Wichtig ist daran, dass es weder mit dogmatischen noch mit soteriologischen Exklusivismen in irgendeiner Form bricht. Diese Form des Denkens ist auf einer anderen Ebene konzeptionalisiert. Sie lässt sich in den mittelhochdeutschen Romanen etwa Wolframs von Eschenbach finden. Insbesondere im Willeheim aus dem 13. Jahrhundert. Wolfram interessierte sich in diesem Roman in keiner Weise dafür, Religionen darzustellen oder die echte Auseinandersetzung zwischen Religionen zu charakterisieren, sondern er konstruierte einfach etwas religiös ganz anderes. Aber ein anderer, der tapfer war, ritterlich und treu. Und daraus ergeben sich Probleme, die in diesem Roman verhandelt werden. Eines der Probleme kulminiert in der großen Rede der Dame Giburg vor dem Kriegsrat, bevor die Christen am folgenden Tag gegen das heidnische Heer ausziehen, in dem ihre Verwandten ebenfalls sind. Sie ist also in Not. Die Dame Giburg bittet die Christen, der Heiden zu schonen, denn jeder Mensch, die Christen wie die Heiden, auch die Christen waren nach der Geburt Heiden. Und auch sie selbst, Giburg, war es, bevor sie sich Wilhelm anschloss und tatsächlich diesen Krieg verursacht hat. Zwischen ihren Verwandten, den Heiden, und den Christen, ihren neuen Verwandten. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, betont sie. Das gemeinsame Menschsein, das gemeinsame Geschöpfsein wird also hervorgehoben als Basis, unabhängig von der Religion. In der Germanistik wird seit einiger Zeit eine Kontroverse darüber ausgefochten, ob Wolfram nun ein toleranter Autor gewesen sei oder nicht. Und immer läuft das auf Spekulationen darüber hinaus, was wirklich tolerant sei und was nicht und ob es das im Mittelalter gegeben habe oder nicht. aber nicht um die Position, um die es hier geht. Auch Boccaccios Parabel möchte ich an dieser Stelle nennen. Ich glaube nicht, dass Boccaccio in dieser Geschichte Respekt zwischen den Religionen behandelt, sondern dass die Söhne, die sich um das Erbe streiten, hören nie auf zu streiten, sondern dass er den Respekt zwischen Menschen, zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionen als Menschen behandelt. Dazu muss man keinen Jota an irgendeinem exklusiven Wahrheitsanspruch verrücken. Und trotzdem qualifiziert es sich als Theorie des Zusammenlebens, und das war es ja auch. Wolfram und Boccaccio waren keine großen Kreuzzugsprediger, aber sie waren auch keine großen Ausnahmen. Sie entsprachen der offiziellen Theologie. Lateinisches Recht und Theologie hielten dafür, dass der Heide sein Land und sein Leben zu Recht besitze und nicht einfach bekämpft und umgebracht werden darf, außer in der Verteidigung. Auch muslimische und jüdische Gesellschaften haben diese grundsätzlichen menschlichen Rechte in der einen oder anderen Form formuliert. Das verhindert religiöse Gewalt nicht, soll es auch nicht, aber es geht mir ja im Augenblick um Konzeptionen. Nur der Heretiker im lateinischen Christentum, die Apostaten im Islam, besitzen solche Anerkennung ihrer Menschlichkeit und solchen Schutz ihres Lebens und ihres Eigentums nicht. Im Judentum und im östlichen Christentum entstand aber auch hier gegenüber den Apostaten und den Heretikern keine Gewalttheorie. Aus pragmatischen Gründen. Vielleicht oder auch nicht. In der Forschungsdebatte sieht man nun, dass dieser anthropologische Universalismus mit religiösem Relativismus oder Pluralismus verwechselt wird, weil a priori die Ansicht zu herrschen scheint, dass Exklusivisten nicht eher ruhen können, als bis sie alle anderen umgebracht haben. Zum Inklusivismus. Zunächst zum dogmatischen Inklusivismus. Also die Lehre der anderen ist ein bisschen richtig. Das war ja im Grunde die vorherrschende Methode, das Verhältnis der Religionen untereinander, zumindest der drei Religionen, mit denen wir es zu tun haben, untereinander zu beschreiben. Tatsächlich haben viele Juden und Muslime die Christen als Idolatrier bezeichnet oder die Christen, die Juden und die Muslime als Heretiker und Verräter. Aber viele andere, sehr wohl akzeptierte Denker betonten die gemeinsamen Wurzeln, die gemeinsamen Schriften, die gemeinsamen Traditionen. Beispiele für Inklusivismus sind die zahlreichen vergleichenden Religionstraktate und Dialoge. Sie gehen kenntnisreich und respektvoll mit den anderen um, sonst würde auch diese Texte gar nicht funktionieren. Aber sie dienen eben der Verteidigung der eigenen Religion. Weder Ibn Kamuna, 1218 gestorben in Bagdad, noch Ramon Null, 1316 in Mallorca, wollten die Überlegenheit und die Wahrheit ihrer eigenen Religion aufgeben. Auch in der Mission oder in der Diplomatie war Inklusivismus verbreitet pragmatisch notwendig. Ohne Inklusivismus wäre schließlich die gewaltige Bildungsrevolution des Mittelalters und die Adoption der antiken Philosophie im spekulativen Denken aller drei Religionen gar nicht möglich gewesen. Man benutzte natürlich und achtete heidnische Denker, ebenso wie Denker anderer Religionen, sowohl die lateinischen Scholastiker und die sephardischen Juden, als auch die Juden-Muslime in Mesopotamien 300 Jahre zuvor. Wie der anthropologische Universalismus und aus denselben Gründen werden Inklusivisten oft als Relativisten verstanden. Oder man müht sich mit der fruchtlosen Frage ab, ob diese Autoren tolerant seien oder nicht. Dogmatischer Inklusivismus, und deshalb finde ich diesen etwas albernen Filmstil eigentlich ganz gut, konnte den anderen nicht immer willkommen sein. Er konnte vereinnahmen. vor allem aus einer besseren Machtposition heraus. Und deshalb wehrte sich der jüdische Autor Judah Halevi 1141 massiv dagegen und trat für einen absolut radikalen soteriologischen Exklusivismus ein, der nicht einmal Proselyten dieselbe Nähe zu Gott zusprach wie den Juden. Soteriologischer Inklusivismus, die andere mögliche Kombination, muss nicht unbedingt mit dogmatischem Inklusivismus zusammengehen. Es kann auch mit einem völligen dogmatischen Exklusivismus zusammengehen. Dass auch der Ungläubige das Heil erfahren soll, ergab sich vielmehr aus dem anthropologischen Universalismus und der Theologie vom Allmächtigen und vom Allbarmherzigen. Der lateinische Theologe Thomas von Aquinus nahm im 13. Jahrhundert diejenigen von der Verdammnis aus, und zwar nach langen Diskussionen innerhalb der lateinischen Theologie, die nie die Chance gehabt hatten, das Evangelium zu hören. Der Inder, das Kind im Wald zum Beispiel. Und die ein verantwortungsvolles Leben geführt hatten. Und die also implizit, ohne das zu wissen, die Taufe gewünscht hatten. Dies galt für Weise des Alten Testaments, für manche Philosophen. Und deshalb treffen wir einige Ungläubige im Himmel von Dantes Commedia. Und Ähnliches findet man im Islam. Hier ging es ebenfalls um die Frage, ob ein Ungläubiger die Botschaft Mohammeds gehört haben konnte oder nicht. Kontroversen und Diskussionen spannen sich um die Frage, was denn die Botschaft hören genau bedeutet. Heißt das, das physisch hören, das überzeugend finden, das überzeugend dargelegt bekommen? Und deshalb konnten die Antworten eine größere Spannbreite einnehmen. Der Theologe Al-Razali, 1111 gestorben, entschied sich für eine eher engere Variante. Der Sufi Ibn al-Arabi, 1240, für eine weitere. Ich habe jetzt im Augenblick weder die Zeit noch die Kompetenz, Ihnen diese Autoren vorzustellen im Detail, aber ich möchte gerne betonen, dass sie zu den einflussreichsten mittelalterlichen Theologen im Islam gehört haben. Für die jüdische Seite darf der ebenso anerkannte wie einflussreiche Theologe Moses Maimonides, 1204 gestorben, nicht unerwähnt bleiben, für den es unproblematisch zu denken war, dass die Rechtschaffenen unter den Völkern bei Gott sein werden. Drittens, eine theologische Figur ist sie, die ebenfalls versucht, die Theologie des allbarmherzigen Gottes mit der Theologie des gerechten Gottes zu verbinden, ist die Vorstellung von der Allerlösung. Das Problem der Strafe in der Hölle und die Ewigkeit der Hölle war ein Problem, das intensiv diskutiert worden ist. Sowohl christliche als auch muslimische Theologen entschieden sich grundsätzlich dafür, dass die Hölle ewig ist. Aber schon im frühen Christentum kam der Gedanke auf, dass das unmöglich gerecht sein kann. Dass Gott unmöglich sein eigenes Geschöpf, das ewige Leiden wünschen kann. Und schon zu Beginn des Mittelalters, in unserer Zeit, im frühen 6. Jahrhundert, tauchte dieser Gedanke wieder auf. In diesem Fall bei einem syrischen Mystiker, den ich gerne nennen möchte, Stefan Barzusaili. Er stellte sich vor, wie am Ende sich alle Kreatur in Gott auflöst. Alle Menschen, alle Engel, alle Dämonen, alle Teufel. Die Kritiker von Stefans Spekulationen verstanden sehr wohl, was sein Anliegen war, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass der allbarmherzige Gott seine eigene Kreatur eben ewig leiden lassen wollte, aber die Lehre von der endlichen Hölle blieb heretisch. Aber die Debatte kam nicht zum Stillstand. Sie tauchte immer wieder auf in mystischen Schriften, wurde diskutiert, disputiert, abgeschrieben. Die Forschungen von Mohammed Khalil haben kürzlich ergeben, dass die Diskussion im Islam geradezu absurd parallel verlaufen ist. Wie auch eben im soteriologischen Inklusivismus zu sehen. Auch hier war die Idee von der endlichen Hölle grundsätzlich nicht gern gesehen, aber es gab immer wieder Einzelne, die sie vertraten. Ausgerechnet von einem der schärfsten Polemiker des Mittelalters, der in jüngerer Zeit verstärkt als Begründer des Islamismus angesehen wird, hat sich prominent zur Endlichkeit der Hölle geäußert. Und weil dieser Polemiker Ibn Taymiyyah im frühen 14. Jahrhundert eine ganze Reihe von Belegstellen in der Tradition zusammensuchte, hat er sie gleichzeitig konserviert. Also auch hier blieb der Gedanke lebendig, dass irgendwann alle Sünder, alle Ungläubigen von ihren Leiden erlöst werden. Soweit ich das bisher verstanden habe, verlaufen jüdische Exklusivitätsdebatten nicht über die Frage der Erlösung des Ungläubigen. Im Islam und im Christentum wurde das erbittert diskutiert und wurde zu einem Unterscheidungskriterium von Orthodoxie und Häresie. Die jüdischen Denker scheinen auf diesem Gebiet entspannt. Das Jenseits ist nicht Halacha, ist keine Frage des Gesetzes und deshalb wird es nicht annähernd so intensiv diskutiert und auch in der Forschung nicht. Es gibt sehr viele mehr unterschiedliche Positionen, die möglich sind, unter anderem eben auch in der Mystik, dass fromme Juden selbst durch ihre Gesetzestreue die kosmischen Kräfte in Bewegung setzen können, die zu einer Allerlösung führen werden. Viertens. Pluralismus. Den Pluralismus möchte ich gerne auf zwei verschiedenen Ebenen behandeln, einer interkonfessionellen und einer interreligiösen Ebene. Die Existenz der internen Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen den Religionen, in den Religionen ist ja bekannt. Die wichtigsten Gruppen seien nochmals aufgezählt, Rabbaniten und Karaiten im Judentum, die Kirchen im Christentum, lateinische und orthodoxe Kirchen, als Kirchen auf dem Boden des Konzils von Chalkedon von 451, die Kirche des Ostens, sogenannte Nestorianer, die außerhalb dieses Konzils standen, weiter standen außerhalb die sogenannten miaphysitischen Kirchen, Kopten, Armenier, syrisch-orthodoxe, Islam, ganz verkürzt nur zu nennen, Sunniten und Schiiten, aber in den heresiologischen und religionskundlichen Enzyklopädien im Islam von Shahastani und anderen können Sie 73 Gruppen finden, unterschiedlicher muslimischer Gruppen. Wichtig für das frühe Mittelalter ist die Mu'tazila, die einfach per Namen hier erwähnt sei. Absolutheitsansprüche der Konfessionen gegeneinander konnten nicht weniger scharf formuliert werden als gegenüber anderen Religionen. In soziologischen und theologischen Publikationen findet sich deshalb auch immer wieder die Vermutung, dass diese Friktionen noch schwerer zu überwinden seien als die zwischen den Religionen. Das mag wohl sein, denn die mittelalterlichen Konfessionen bestehen zum größten Teil bis heute. Doch werden hier Lösungen formuliert, die auf die Beziehungen zwischen den Religionen übertragen werden konnten. Im Zusammenleben, in der Praxis, muss man ohnehin wieder unterscheiden. Zwischen Rabbaniten und Karaiten gab es massive Polemiken. Man wohnte gelegentlich in verschiedenen Stadtteilen, aber anderswo eben doch zusammen und sprach sich gegenseitig das Judesein nicht ab. Im Christentum und im Islam sieht es etwas anders aus. Interne, ausdrücklich als heretisch ausgegrenzte Abweichungen wurden bisweilen, wenn die Machtmittel dies zulassen, gewaltsam verfolgt. Aber auch hier gab es Regionen des Zusammenlebens. Wenn Sie sich an die Karte erinnern, die ich anfangs gezeigt habe, diese Städte zeichnen sich eben gerade dadurch aus, dass womöglich alle oder nahezu alle Kirchen mit einem Metropoliten vertreten waren, neben den anderen Religionen mit mehreren Fraktionen, vielleicht ein historischer Fall von Nash Equilibrium, wenn ich das richtig verstanden habe. Die erste pluralistische Bewegung im Christentum lässt sich im 12. und 13. Jahrhundert ausmachen, 800 Jahre nach der Etablierung der parallelen Kirchen und übrigens gleichzeitig zu einem weiteren schismatischen Prozess, diesmal zwischen den orthodoxen Kirchen und der lateinischen Kirche. Aber nicht die Polemik soll uns im Augenblick interessieren, sondern die Versöhnung. Autoren wie der armenische Theologe Nerses von Lampron, 1198 gestorben, oder der syrisch-orthodoxe Gelehrte Gregorios Baragudoyo im 13. Jahrhundert erklärten dogmatische und rituelle Differenzen als einfache Varianten derselben Theologie. Gerade diese Unterschiede waren in der Vergangenheit als absolut unhintergehbar gewertet worden, als alles entscheidend, letztlich als Ursache für die Kirchentrennung. Für diese beiden Theologen waren es nur verschiedene Worte für dasselbe, verschiedene Praktiken, die gleich gültig waren. Aus ihrer Perspektive waren die unterschiedlichen Kirchen dogmatisch gleich wahr und gleich heilswirksam. Mit dieser Methode wurden Unterschiede, die lange die Identität auch der unterschiedlichen Kirchen und Konfessionen ausgemacht hatten, respektiert und integriert. Sie brauchten nicht aufgehoben zu werden. Lehren als gleichwertig zu erklären, ohne auf ihrer Gleichartigkeit zu bestehen, war ein Weg des versöhnenden Denkens, die im Mittelalter erfunden wurde. Wenn sie sich auch nicht in praktischen Aktionen letztlich langfristig auswirken konnte. In seinem Buch Der Taube nutzte Baillebrueux noch eine zweite Methode, um eine pluralistische Perspektive zu entwickeln. Und das war die Entwertung der spekulativ-theologischen Rede und der kognitiven Lehre. Er erklärte, er sei in seiner Jugend Disputationen ungern ausgewichen. Aber heute hielt er sie für wenig nützlich. Er führe die Dispute nicht mehr. Statt zu streiten habe er, und jetzt zitiere ich, die Wurzel des Hasses ganz und gar aus der Tiefe des Herzens gerissen. Zitat: An die Stelle scholastischer Disputationen rückte stattdessen die spirituelle Kontemplation. Übrigens übersprang er auch mit diesem Buch erneut religiöse Grenzen. Er bediente sich nämlich freigebig, allerdings ohne das zu erwähnen, aus einem Buch, das eine ganz ähnliche Argumentation aufgebaut hatte, und das stammte von dem schon erwähnten muslimischen Theologen Al-Razali, der ein Buch verfasst hatte, Der Erretter aus dem Irrtum, das ebenfalls autobiografischen Charakter hatte. Wie Baillebrueux erzählte Al-Razali eine Entwicklungsgeschichte über sich selbst, seinen Weg von der scholastischen Dogmatik zum praktischen Weg des Mystikers, weg von den endlosen Debatten und dem Streit hin zur echten Beziehung zu Gott. Die Begründung für die Überlegenheit der Kontemplation möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es sei eben doch ein Unterschied, erklärt der Theologe, ob man über den Wein nur rede oder ob man ihn trinke. Wir sind auch bald soweit. Aber zwei Punkte habe ich noch. Den interreligiösen Pluralismus zunächst. Wir finden, wenn wir ihn denn finden, ganz ähnliche Methoden wie bei der Entwicklung des konfessionellen Pluralismus. Unterschiedliche Praxis wurde als gleich gültig erklärt, als einfache Varianz. Unterschiedliche Lehren wurden als gleich wahr erklärt. Viele Inklusivisten hatten bereits solche Argumente gebraucht, um den gemeinsamen Boden zwischen den Religionen herzustellen, selbst wenn sie von der Überlegenheit der eigenen Religion letztlich nicht abrückten. In jedem Fall kann man also sagen, dass viele Theologen mit der Figur, der Abwertung der Unterschiede, der Akzeptanz der Vielheit als Varianz desselben beziehungsweise als gleich heilsam sehr vertraut waren. Gleichwohl überschritt der echte religiöse Pluralismus, anders als der interkonfessionelle Pluralismus, der vergleichsweise gut integriert wurde, der echte religiöse Pluralismus überschritt die Grenzen dessen, was Autoritäten als rechtgläubig zu tolerieren bereit waren. Weder theoretischer Pluralismus noch synkretische Formen wurden im Allgemeinen anerkannt, wenn es sie auch gab. Seit dem 13. Jahrhundert wird religiöser Pluralismus als Denkfigur von den lateinischen Scholastikern erkannt und bekämpft. Guillaume Perrault, 1271 gestorben, schrieb ein ganzes Kapitel über, Zitat, den Irrtum dessen, der spricht, dass ein jeder in seinem Glauben heilwertig werden kann. Guillaume dokumentierte außerdem das Argument, das für diese Position vorgebracht wurde. sollte uns nach dem Vorhergesagten nicht mehr überraschen. Gott, der Allbarmherzige, kann doch unmöglich eine solche Menge an Muslimen und Juden erschaffen haben, um sie alle in der Hölle zu verdammen. Er muss doch auch ihr Streben anerkennen und anerkennen. Diese Hoffnung taucht immer wieder in theologischen Werken auf, bis zum Ende des Mittelalters. Inquisitionsprotokolle zeigen, dass diese Position durchaus auf der Straße geäußert wurde. Mehr noch, es scheint eine Position gewesen zu sein, die man gerade bei ungebildeten Zeitgenossen vermutete. Der Irrtum gehörte nicht zu denen, die die Inquisitoren systematisch suchten. Die Aussagen darüber sind außerordentlich selten. Sie gerieten eher zufällig ins Protokoll, wenn die Inquisitoren von ihren ansonsten sehr engen Fragerastern abwichen. Aber deshalb sind die Nachrichten darüber oft individuell, konkret und recht vertrauenswürdig. Ich möchte gerne ganz kurz zwei Beispiele konkret machen. Ein Nikolaus von Buldesdorf wurde beim Konzil von Basel verhört. Er hatte Bücher auf Deutsch geschrieben, in denen er über das eschatologische Zeitalter schrieb, die für ihn selber eine besonders herausragende Position vorsah. Er stellte sich vor, ein engelgleicher Führer zu sein. Was die Juden betreffe, so sollten sie natürlich weiterhin in ihrer Religion der des Mose leben. Ebenso wie die Benediktiner nach Benedikt, die Franziskaner nach Franziskus leben. Warum also auch nicht die Juden nach der Lex ihrer Väter? Ich habe aus diesem Protokoll viel gelernt, nämlich wie die Erfahrung von Vielfalt eine Theorie der Vielfalt bewirken konnte, wenn auch keiner anerkannte. Jede Ordensgemeinschaft lebte ja nach ihren Gesetzen, nach ihren Sitten, trug bestimmte Kleider, folgte bestimmten Nahrungsvorschriften. Manchen Zeitgenossen leuchtete das nicht ein, warum von dieser anerkannten Vielfalt manche ausgeschlossen werden sollten. Forma vita est forma vita, vita lex est lex. Das ging auch dem Hans Becker aus Mainz so, der 1458 verhört wurde. Er hielt sogar dafür, dass in Wirklichkeit die Kirche heretisch sei, weil sie die Heretiker verdammte und die Juden und die Heiden. Aber das sei alles Unsinn. Eine formale Taufe sei gar nicht nötig für das Heil. Und Juden und Heiden würden durch den Heiligen Geist, den auch sie haben, selbstverständlich gerettet werden. Die Theologie des Allbarmherzigen ist uns mehrfach begegnet. Sie feuerte den Diskurs der Vielheit an, denn sie warf Probleme auf. Auch muslimische Autoren, hier folge ich wieder der Forschung von Mohammed Khalil, erklärten es als falsch, wenn jemand glaubt, grundsätzlich, dass nur der Islam wahr sei und nicht andere als gleichwertig. Im arabischen Sprachbereich gab es keine Inquisitionsprotokolle, aber es gibt eine unglaublich reiche heresiologische Literatur, in denen eben solche Pluralisten kritisch erwähnt werden. Diese Quellen sind extrem umfangreich und schwer zu deuten. Ich muss mich auf Spezialisten wie den unnachnamlichen Josef van Ess aus Tübingen verlassen, um mir einen Weg durch diese Literatur zu bahnen. Und noch eine letzte, fünfte Kategorie. Wenn die Kriterien zu fehlen scheinen, wie man die Wahrheit zwischen den Religionen entscheiden soll, könnte man alle Religionen ablehnen. Dies erscheint als logische Konsequenz. Der ewige Streit der Theologen, ein wiederkehrender Topos, eine beschämende Realität, ein Gegenstand des Spottes, konnte so zum Argument werden. Jedenfalls fürchteten das die Theologen selber. Die westlichen Wissenschaftler der Gegenwart folgten den orthodoxen mittelalterlichen Autoritäten, wenn sie behaupteten, dass Pluralismus eigentlich dasselbe sei wie Skeptizismus, Agnostizismus, Atheismus. Das war genau die Sorge, die die orthodoxen Denker hatten. Deshalb lehnten sie diese Denkrichtung ab. Ich möchte heute in diesem Vortrag nicht über Atheismus reden. Es sei nur kurz formuliert, dass ich diese Identität zwischen Pluralismus und Skepsis nicht sehe, dass dafür auch nie Beweise erbracht wurden. aber dass ich im Übrigen viel für die These übrig habe, dass es Leute gab, die nicht an die Existenz eines Gottes glaubten. Was sich aber gut und vielfach belegen lässt, sind eigene Wege des Glaubens. Das war schon die Reaktion des Arztes Bursoi, der die Sammlung von Parabeln mit dem Namen Kalila Wadimna mit einer kurzen Selbstbeschreibung, wenn es da eine ist, einleitete. Diese Sammlung von Parabeln wurden im Iran im 6. Jahrhundert zusammengestellt und verbreiteten sich buchstäblich überall hin. Von England bis Tibet las man diese Geschichten. Bursoi, der Erzähler und Sammler, schrieb, dass er sehr nach der wahren Religion geforscht habe, bis nach Indien habe ihn dieser Weg geführt. Doch überzeugten ihn die Religionsvertreter nicht. Sie bezogen sich auf nicht nachprüfbare Behauptungen und sie befanden sich miteinander in einem endlosen Gezänk. An dieser Stelle könnte man und müsste man weiterhin in den Osten blicken, in den Kontaktbereich zwischen Hindus, Zoroastriern, Manichäern, Muslimen, die im Zentral- und Südasiatischen Raum religiös ungeheuer produktiv gewesen sind. Das kann ich heute nicht, aber ich würde es gerne versuchen. Dilettantisch. Kombiniert mit einer herzhaften Feindseligkeit gegenüber der etablierten Priesterschaft finden wir aber zahlreiche individuelle Formen des Laienglaubens auch in den Inquisitionsprotokollen. Ein Beispiel wieder. Und wenn er mit allen Frauen der Stadt geschlafen hätte, er würde doch lieber zu Hause Gott direkt beichten als den Priestern, gibt ein Bernard de Solac aus Montauban 1276 zu Protokoll. Ein Fall, den der verehrte Kollege Jörg Feuchter eingehend untersucht hat. Und deshalb zieht Bernard das Gesetz der Juden und der Muslime vor, weil diese ihre Gläubigen nicht dazu zwingen, bei solchen Betrügern und Beutelschneidern, wie es die Priester aus seiner Sicht sind, beichten zu gehen. Ich komme zum Schluss. Ich wollte mehreres erreichen. Ich wollte einerseits das Toleranzparadigma kritisieren und andererseits respektvolle Denkfiguren des Mittelalters aufzeigen, die über reine Exklusivität hinausgehen. Ich wollte die Geschichten von den Dreien und dem Einen ernst nehmen und trotzdem die These aufstellen, dass sie gar nicht so radikal sind, wie man meinen könnte, dass sie vielmehr auf einen Diskurs verweisen, der über die Erfahrung, sich vor lauter Vielfalt nicht auszukennen und keine Entscheidungskriterien zu haben, noch sehr viel mehr anzubieten hat. 5 vorläufige Denkfiguren habe ich versucht zu isolieren, die diese Perspektiven aufzeigen. Die Mehrheit von ihnen war recht akzeptiert. In diesem Diskurs gab es Positionen, die heutige Anliegen nahe kommen. Aber die diskursive Ordnung war eine andere. Heute, wie damals, wurde der Diskurs durch Machtinteressen, Hierarchien und ungleiche Teilhabe charakterisiert. Im Mittelalter waren diejenigen dominanter, die für klare Trennung zwischen den Religionen plädierten und auf der eigenen Überlegenheit beharrten, übrigens nicht selten kontrafaktisch, um Auflösung und Konversion zu verhindern. Das heißt nicht, dass sie nicht zu genauer Kenntnis und Respekt in der Lage gewesen wären. Um diese unterschiedlichen Positionen sinnvoll jetzt zu evaluieren, müsste ich jede der einzelnen Diskursteilnehmer und Positionen in einem historischen Kontext nach Machtpositionen und Teilhabe bestimmen. Das geht heute nicht. Ich hoffe, dass das Filmstill mit Schwarzenegger und DeVito und der Fall von Judah Halevi für dieses Problem mindestens stehen können. Historikern stehen normative Forderungen schlecht zu Gesicht, deshalb lasse ich das auch. Aber ich kann mir einen letzten Kommentar zur gegenwärtigen Debatte nicht verkneifen. Empirisch gesehen ist der Satz falsch, dass exklusive Wahrheitsansprüche in der Religion notwendig dazu führen, den anderen Menschen zu töten, die anderen Menschen, die anderen Religionen angehören, ausrotten zu wollen. Respekt geht auch mit Exklusivismus. Das habe ich erlebt, als ich in Syrien einer glücklicheren Zeit Muslime auf der Straße ehrenvoll dem syrisch-orthodoxen Mönch Platz machen sah, hinter dem ich deshalb wie hinter einem Schneepflug unangefochten durch die Menge gehen konnte. Theoretisch gesehen kann man sagen, dass die dogmatische Behauptung, aller Exklusivismus sei von Übel und müsse heute abgelehnt werden, in die Aporie führt. Vielen Dank.